Herzlich willkommen, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Schön, dass ihr alle wieder dabei und am Start seid und mit uns zusammen die wunderbare Welt des Films bereisen wollt und herausfinden wollt, wie haben die das gemacht? Wie sind die da drauf gekommen? Wie wurde dieses Meisterwerk erstellt? Dieser Podcast lebt natürlich vor allem von seiner Dynamik. Und diese Dynamik bekommt er durch die Energie, das Temperament und die Intelligenz einer Frau, die ich vor gar nicht allzu langer Zeit, und ich muss das wirklich sagen, ehelichen durfte, die mir erlaubt hat, für immer der Mann an ihrer Seite zu sein oder der Mensch an ihrer Seite zu sein. Und das erfüllt mich bis heute noch mit einem Gefühl von ganz besonderer Ehre. Ich will nicht sagen Stolz, weil Stolz ein unangenehmes Wort ist, aber es ist eine Ehre für mich, dass ich an ihrer Seite sein darf und das auch vor dem Gesetz. Das ist uns ja allen immer besonders wichtig, dass wir vor dem Gesetz, von dem Gesetz Ehre bekommen, Ehre zugesprochen bekommen. Manch eine von euch mag sich jetzt gerade unter ihren Kopfhörern oder vor ihrer Anlage oder vor ihrem Autoradio denken, der Nils verzettelt sich da gerade in was. Aber lasst mich euch sagen, ich lese das hier gerade alles ab vom Blatt. Das hier ist nichts spontan, hier ist nichts irgendwie einfach aus meinem Kopf herausgenommen, sondern das ist alles sehr lange geplant, ausgefeilt mit verschiedenen deutschsprachigen Nobelpreisträgern ausformuliert, damit es diese Eloquenz hat, die ihr hier gerade hört. Und die Frau, über die ich die ganze Zeit geredet habe, sitzt mir gegenüber und jetzt bitte ich euch, sie herzlich zu begrüßen. Wenn sie euch begrüßt, hier ist die großartige Maria Bogelberg, geborene Lorenz.
Hi.
Hallo Maria.
Hi Nils.
Schön, dass du immer noch hier bei mir bist.
Na, es war mal wieder richtig knapp während dieser Rede. Ich habe zwischendurch eine neue Firma gegründet, ein neungängiges Menü gekocht und gegessen.
Ja.
Und Kontinente haben sich neu verschoben.
Interessant, ne? Es gibt ja so Restaurants, die so Mikromenüs machen, so nennt sich das, glaube ich, wo dann ein Menü 30 Gänge hat, weil halt jeder Gang nur so ein Happen ist.
Ja, das finde ich, hat für mich auf mich den gleichen unbefriedigenden Effekt, als würde jemand vor mir einen Teller, sagen wir mal, einen Gnocchis hinstellen.
Ja.
Und ich dürfte eine nehmen, dann würde er mir den Teller wieder wegnehmen. Und dann würde er mir hinstellen, dann habe ich noch einen, dann würde er mir den Teller wieder wegnehmen. Und das wäre so wie so ein Prank von älteren Geschwistern oder so.
Oder er stellt vor dir einen Teller hin mit einer ganz feinen, leckeren, also man sieht und riecht schon wirklich eine ganz perfekt auf den Punkt gebrachte Bolognese. Spaghetti Bolognese.
Ja.
Und dann stellt er es hin, du willst gerade mit der Gabel reinstechen. Er sagt, ich habe noch was vergessen. Und dann streut er so ein halbes Pfund frisch geschnittenen Koriander drüber.
Oder, auch fies, stell dir vor, du hast ja, man geht ja zu sowas mit krass Hunger.
Ja.
Weil es kommt zwar einzeln, aber es kommt ja viel insgesamt.
Ja. Ja.
Läppert sich ja, wie man so schön sagt.
Klar, da kommt, was da zusammenkommt.
Ja. Kleinvieh macht auch Mist.
Nach hinten raus.
Das ist eine richtige Lepperstation dann. Und aber zwischen den Gängen bist du natürlich gerade, ich sag mal, bei den ersten 10, bist du extrem ungeduldig, weil du hast einfach mega Hunger.
Ja.
Und dann wartest du wieder, ich sag jetzt mal so 10 Minuten.
Ja.
Und dann ist ein Gang Rucola. Die Enttäuschung, Nils. Die Enttäuschung.
Die Salatenttäuschung Rucola.
Ja, und dann vielleicht geht er wieder weg und dann kommt vielleicht als nächstes gedünstete Zwiebeln. Und du kannst schon wieder nichts essen. Und das ist furchtbar. Und es ist ja bei solchen Dingen auch so, dass die dann so mikro sind, dass wenn du die Hauptsache nicht isst, kannst du es ja nicht essen.
Ja.
Und dann ist die Shame auch so groß, weil du dann einfach das komplette Ding wieder zurückgehen lassen musst.
Ich finde das interessant. Es gibt ja auch mittlerweile diesen Trend in Restaurants. Das habe ich hier erst in einem, ich glaube, eines der Restaurants, die das mit als erstes gemacht haben oder das, wo es mir jetzt das erste Mal aufgefallen ist, ist in Berlin das Nobelhart und Schmutzig, das auch immer auf Wochen ausgebucht ist. Und das ist aber so ein Trend geworden, dass Restaurants nicht mal mehr Namen für die Gerichte haben, sondern auf die Karte dann einfach einzeln alle Zutaten schreiben. Also man bestellt dann, ja, ich nehme einmal hier das Steinpilz, Salz, Petersilie und dann nehme ich noch das Weiderind, Kartoffelspalte, Salz, Pfeffer.
Moment.
Also es sind nur so die einzelnen Zutaten.
Ja, aber das ist doch immer so auf Karten.
Nee, nicht, da gibt es keinen Gerichtenamen. Da stehen nur die Zutaten, auch nicht, wie das zubereitet ist, sondern nur die einzelnen Zutaten als Name des Gerichts.
Okay, aber wenn ich jetzt in einer Hüttengaudi essen gehe, dann steht doch da Schnitzel mit Ei und Kartoffeln.
Genau, da stünde aber dann Kalbsfleisch, Panade, Ei, Kartoffel. Also
So. Und wenn du dann richtig Pech hast, ist dann das Ei paniert. Weil du es nicht wusstest.
Ja.
Naja, verstehe.
Da sind einfach nur die Zutaten so einzeln aufgelistet, so ganz komisch.
Und da stellt sich mir doch schon wieder die Frage, warum sind Chefkoch, Köche?
Ja.
Oder Chef, sagt man ja, glaube ich.
Das ist, glaube ich, das Englische. Ich glaube, hier sagt man Chefkoch.
Ah ja, okay. Chefköche, so hassdurchzogen. Und ich glaube ja, man hört ja immer mal wieder, dass so eine Kochausbildung echt hart ist.
Ja.
Und dass es da einen rauen Ton gibt.
Allerdings. Ja.
Und dass du da auch, dass es so Bootcamp-mäßig auch ist, dass du quasi, du giltst als Mensch erstmal nichts. Du fängst quasi an als Amöbe, die nichts, keinen Wert im Leben hat und in der Gesellschaft.
Ja.
Und wirst erstmal gebrochen.
Ja.
Und musst einfach, man arbeitet sich ja, glaube ich, in der Küche auch so hoch, ne?
Ja.
Und ich glaube, was die Menschen denken, ist, dass sie eine Person erschaffen hat, die sehr diszipliniert arbeiten kann, kochen kann und komplett losgelöst vom Feedback der Menschen Dinge erschaffen kann.
Ja.
Die Theorie ist aber, was sie in 99% der Fälle erschaffen, ist jemand, der alle Menschen hasst, weil Stimmen bei ihm schon Hass triggern, weil er nichts als Demütigung aus Stimmen erfahren hat, Essen triggert Hass, Küchen triggern Hass.
Ja.
Und was dann passiert, ist, dass irgendwie die Leute Chefkoch werden und dann sich hinsetzen, wenn sie die neue Karte gestalten und sagen, wisst ihr was, jetzt fuck ich euch alle mal richtig ab. Und dann könnt ihr nämlich mal raten, was ich hier mache. Und dann steht da plötzlich Hühnerbrust und Salz, Pfeffer, Öl. Und dann kriege ich so eine fucking Einkaufsliste von ihm und muss mir ausdenken. Es gibt ja diese Sendungen, wo Leute nach Hause kommen, in deinen Kühlschrank gucken und daraus dann was improvisieren.
Ja.
Und das ist es dann. Er will, dass ich für ihn einkaufen gehe oder was improvisiere. Und das ist meine Theorie dazu.
Was hältst du denn von Molekularküche?
Ist es das, wo ich reinpieke irgendwo und dann kommt mir ein Geruch und ich soll jetzt super satt sein, weil ich Bolognese gerochen habe?
Ja, und dann gibt es noch so Schäume, kriegt man da auch viel zu essen.
Das ist, glaube ich, einfach das, wie sich der Hass auf die Menschen materialisiert und in dem Fall auch in Anführungsstrichen materialisiert, ist sehr unterschiedlich. Die einen schicken uns einfach aus der Küche eine kurze Einkaufsliste.
Ja.
Die anderen sagen, wisst ihr was, du zahlst jetzt 857,30 € plus Trinkgeld dafür, dass ich dir eine Kaugummiblase auf den Teller lege und wenn du in die reinstichst, dann behaupte ich, dass du, dass sie nach, keine Ahnung, Koberind riecht und das ist das Schönste, was du erlebt hast und wenn du dich traust, was anderes zu schreiben, dann hast du einfach Kunst nicht verstanden.
Aber es ist auch ein interessantes Konzept für Essen und Küche, diese Molekularsache.
Also es ist ein interessantes Konzept, aber weder für Essen noch für Küche. Erstmal schon, weil ja auch das Essen quasi mehr oder weniger komplett negiert wird.
Ja, also, naja.
Für Küche auch nicht, weil hier geht es ja dann eher plötzlich um ein Chemielabor.
Ja, aber es ist ja die Frage, die dahinter steckt, ist ja, was macht Essen eigentlich aus? Ist Essen wirklich nur dieser mechanische Vorgang des Nahrungszerkleinerns im Mund und runterschlucken oder ist Essen nicht viel mehr Beanspruchung der Sinne wie Geruch und Geschmack und so. Und natürlich auch das Auge, das sieht ja auch spektakulär aus.
Also lass es mich so sagen, Essen ist absolut mehr als das pure Aufnehmen von Nahrung für Energie.
Ja.
Aber es ist nicht Essen ohne das. Weißt du? Netflix gucken ist ja zum Beispiel auch, ich gucke ja Netflix, aber da gehört für mich auch dazu, dass ich hier sitze und dass ich den Unterschied zwischen Rot und Blau erkenne. Aber wenn ich diese Sachen einzeln mache, ist das nicht Netflix gucken.
Ja, da bist du ein bisschen hart. Ich glaube, da lässt du dich nicht so auf diesen sehr freien, diese freie Interpretation ein.
Viele Menschen empfinden Logik und menschlichen, gesunden Menschenverstand als hart.
Das ist ja, ich glaube,
Attila Hildmann hat damit zum Beispiel auch ein Problem.
Das ist natürlich
ein
gute,
wo wir gerade auch bei
gute
Köchen
Antithese,
sind. Übrigens,
gute Antithese. Es gibt ja dieses, ich glaube, einer der großen Pioniere oder sogar Erfinder dieser Molekularküche ist ja der Koch aus dem El Bulli, wenn mich nicht alles täuscht, so ein Restaurant in Spanien, das wirklich.
Aber auf, sagt der Name nicht schon alles?
Das wirklich, glaube ich, auf so 2-3 Jahre im Voraus ausgebucht ist.
Ja.
Aber dann ist das ja so, wenn man dann da sozusagen jetzt reserviert und weiß, ich werde in 3 Jahren da essen gehen, dann ist das ist ja dann auch diese Eventisierung.
Auch super schwierig dann zu überlegen, wen mag ich dann noch? Bin ich mit meinem, das ist ja, du, das
du musst
ist ja
nicht
mehr.
Alle angeben mit.
Nee, aber es ist ja mehr Commitment, wenn du das mit jemandem zusammen buchst, ja. Ist es ja mehr Commitment als heiraten. Weil wir können in 3 Jahren nicht mehr zusammen sein, aber wenn ich diese Reservierung habe für in 3 Jahren mit dir.
Na. Aber es ist doch, ich finde so wie, also es ist natürlich,
ich sehe übrigens,
es ist ja viel Hype, es ist ja auch
ja, also es ist viel Hype,
so.
Aber ich sehe zum Beispiel auch, also ich würde es eher, ich würde da auch mal hingehen,
ja.
Aber die Idee, die ich dabei hätte, ist Essen, sondern es ist für mich dann eher wie tatsächlich eine Show besuchen oder so.
Ja,
also das
ist
quasi Entertainment.
Wir können ja am Rückweg noch bei Mc's vorbei.
Müssen wir. Und auf den Hinweg, ehrlich gesagt, auch. Es ist, ja, ich muss vorher was essen, weil sonst macht es mich richtig wütend, dass mir hier die Idee von Essen irgendwie, also es ist hier ein Tisch, ich sitze dran, jemand, der wie ein Kellner aussieht, kommt zu mir, aber am Ende esse ich nicht, das wollen wir alle nicht. Aber ich sehe auch totalen Wert darin, dass Leute, die
Grenzen ausloten.
Nee, die sich auch selbst hassen. da hingehen und viel zu viel Geld ausgeben, nur um irgendwie einen Status irgendwie aufrechtzuerhalten
ja.
vor ihren Freunden oder ja. wie auch immer. Es ja. ist ja, für viele ist ja ein Tisch zu kriegen in so einem Laden auch ein Statussymbol.
Mhm.
Und ich sag mal so, am Ende hält es auch irgendwie die Wirtschaft am Laufen. Und deswegen haben die sich ja dann gefunden, die Art Köche und diese Art Leute, die dann da hingehen und behaupten, es ist Essen und dafür bezahlen, weil am Ende, da werden dann irgendwie Steuern gezahlt und davon werden Altenheime finanziert und das ist dann für mich einfach okay.
Also sollte ich aber trotzdem lieber mit jemand anders hingehen?
Willst du da mal hin oder was?
Warum nicht? Ist doch bestimmt interessant.
Ist das nicht auch mega teuer?
Es lässt sich auch so gut planen, wenn man jetzt weiß, dass ich erst in 3 Jahren hin kann, dann kann man das ja irgendwie gut... Lässt sich ja gut planen.
Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu nah dran an was essen, ne?
Eine letzte Frage noch zum Essen, bevor wir mit der heutigen Folge. Aber es ist interessant, weil, also ich bin ja jemand, der, ich liebe ja so Konzeptkunst einfach sehr. Ich mag das ja gerne.
Ich auch,
Dinge
aber das ist es halt.
Theoretisieren ja. und so, das finde ich.
Ich
finde,
du weißt, dass ich auch interessant finde, gegebene Dinge aufzubrechen und neu
ja.
Irgendwie sie mir
anzugucken. Ist ja, im Grunde genommen ist das ist die Molekularküche ja die Manifestierung von dem Unwillen, das haben wir schon immer so gemacht.
Ich wusste, dass du darauf hinausgehst, aber es ist halt nicht richtig. Weil, was ich so hasse an, das haben wir schon immer so gemacht, treibt mich dazu, dass ich Dinge hinterfrage, die irgendwer schon immer so gemacht hat
ja.
und sie dekonstruiere und mir genau. angucke, ob man sie besser machen kann.
Ja.
Aber auch bereit bin, sie genau wieder so zusammenzusetzen, wenn ich feststelle, das war schon die beste Version.
Ja.
Also, was ich nämlich nicht mache, ist, Dinge anders zu machen, nur um sie anders zu machen. Weil das finde ich komplett sinnfrei.
Nur das finde ich, ja, das finde ich aber, das ist aber, finde ich aber auch unfair, weil sozusagen, das ist ja ein Prozess, Dinge zu dekonstruieren und dann gegebenenfalls wieder so zusammenzusetzen, wie sie waren oder eben anders wieder, besser zusammenzusetzen.
Genau.
Und die Molekularküche ist ja quasi ein Schritt in diesem Prozess.
Ach so, also, okay, also du behauptest quasi nicht, dass jemand das dekonstruiert und neu zusammengesetzt hat, sondern du behauptest,
wir sind mitten in der Dekonstruktion.
Nee, genau, wir sind mitten in der Dekonstruktion. Ja. Das ist ja was ganz anderes. Aber ich glaube, wenn du mit den Köchen sprichst, die das machen, sehen die das nicht so.
Na, ich glaube nicht, dass die das jetzt als das Maß aller Dinge begreifen. Als
aber
das,
schon als die fertige
Finale.
Idee. Ne,
ja, die, naja.
Ich glaube nicht, dass sie denken, wir sind noch im Prozess dabei.
Es ist die fertige Idee der Molekularküche natürlich, aber es ist nicht die fertige Idee von Kochen. Ich glaube,
na gut, die gibt's ja nie.
Ja, aber da sehen die das, glaube ich, als Puzzlestück in dem gesamten Prozess, weil es eben mehr darum geht, die einzelnen Geschmäcker zu betonen und rauszuarbeiten und so.
Ich habe tatsächlich für Molekularküche auch im Sinne von Kunst ein größeres Verständnis als für, du schreibst mir deine fucking Einkaufsliste auf und ich muss mir ausdenken, was ich dann jetzt dann später auf dem Teller habe.
Es gab mal.
Ich habe nie behauptet, dass das Fleisch das Hauptteil ist.
Es gab auch mal ein Molekularrestaurant in Berlin, aber ich glaube, die haben wieder zugemacht. Da bin ich mal eingeladen worden.
Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gänzlich dagegen und ich würde sowas immer ausprobieren. Ich habe immer Lust, so Sachen auszuprobieren.
Ja.
Und ich bin auch nie so, geh mir weg damit, ich will irgendwie zu Heinz Eckimbiss und mein Schnitzel haben und nicht weiter drüber sprechen.
Ja.
Ich will das alles ausprobieren.
Ja.
Ich will nur, dass die Menschen, die sich das ausgedacht haben, auch mit meinen freundlichen Nachfragen umgehen können, was der Scheiß hier soll.
Ja.
Und ich finde tatsächlich, aus Essen eine Kunstform zu machen, wie so empfinde ich molekular Küche, so sagt man, ne? Oder auch ein paar Sachen, die bei Chef's Table, ich gucke mir das ja total gerne an, finde das super faszinierend.
Ja.
Und wir waren ja auch mal bei so einer quasi Show, wo ein neuer Gin vorgestellt wurde, wo Räucherrauch ins Glas reingepustet wurde und ohne das geht dieser Gin nicht und so. Also es ist alles auch ein bisschen sich drauf einlassen und sich Sachen vorstellen und irgendwie so.
Ja.
Aber es ist trotzdem kein Essen. Also ich gehe nicht essen. Ich gehe halt irgendwie in eine Kunstausstellung.
Ja.
Ich habe einen Entertainment-Abend.
Ja.
Ich muss danach nochmal essen.
Ja.
Und ich finde so eine Idee wie, lass uns doch mal das Menü dekonstruieren, dass keiner mehr genau weiß, was er kriegt, ist halt für mich auch total bescheuert. Es ist nicht so schlimm wie Essen auf Schiefertafeln. Wofür ich überhaupt kein Verständnis habe und ich klage, ich erstatte gegen jeden Anzeige, der das macht.
Was ich immer ganz schwer finde, ist Suppe auf Schiefertafeln.
Ja. Essen auf Schiefertafeln, Leute. Nein. Und auch wirklich nein.
Aber du hast ja mal eine Zeit lang Paleo gegessen. Ich meine, früher haben die ja auch auf Schiefertafeln ihre Mammutkeule
haben
serviert.
Sie nicht. Haben sie nicht. Also erstmal
ihre rohe Mammutkeule.
Ja, dieses Mammutkeule servieren ist schon mal ein total schönes Bild. Und ich habe mich Paleo ernährt, ich gebe es hier zu.
Ja.
Mache ich aber schon seit 5 Jahren nicht mehr.
Ja.
Und aber auch da sind die Rezepte das, was ich dann zu essen kriege.
Nee, ich finde Dekonstruktion immer gut. The way to creation is always destruction, heißt es ja auch. Und eine Frage noch. Weil
auch 10 Fragen.
Weil ich glaube, dass das für die Zuhörerinnen von gesteigertem Interesse sein dürfte, weil es gerade auch so schön in die Reihe passt. Wie stehst du denn persönlich, wenn wir jetzt über Essen und Experiment und das Experiment Essen und das Experiment Essen gehen sprechen, wie stehst du denn persönlich zu so Dunkelrestaurants, wo man nichts sieht?
Oh, no fucking way. Ich kenne tiefe Abgründe der Menschen. Ich weiß, dass Menschen gemein sein können. Und ich weiß auch, dass Menschen einfach auch Idioten sein können. Und weil ich auch in meinem Leben oft genug einer war. Und no fucking way stellt mir irgendwer was hin, was ich nicht sehe, was ich dann in meinen Mund legen soll.
Aber
not going to
happen.
Aber
du kannst doch, aber die Leute, die da servieren oder kochen, die sind ja nicht böse, die haben ja keinen schlechten Sinn.
Ey, aber von 20 Kellnern ist einer vielleicht einfach ein Wichser.
Na, aber das, dann kannst du den Laden ja dicht machen. Also das ist ja ein
Aber das,
ein
du würdest das doch nie erfahren, wenn der in dein Essen irgendwie, das ja, würdest du doch nie erfahren.
Das erfahre ich in einem anderen Restaurant auch nicht, ob der mir irgendwas in, ob der in mein Essen gespuckt
ich
hat.
Ich weiß, aber da kann ich zumindest noch mein Augenlicht
ja, was siehst du
als
ja
Sinn mit einsetzen.
Ja, aber das siehst du ja nicht. Also das ist da, also den Personal in Dunkelrestaurants besonders schlechten Sinn
zu Aber es gibt wirklich schlimme Artikel über Dunkelrestaurants.
Ja, aber es ist doch nicht, also die haben doch gar kein Interesse daran, dass man da, wo man, also dass man an dem Ort, wo man wirklich vertrauen muss, weil eben ein Sinn ausgeknipst wird, dass man da irgendwie betuppt wird oder.
Ich habe kein Interesse daran, im Dunkeln rauszufinden, was ich wohin stecken muss. Also zumindest nicht, wenn es ums Essen geht.
Ja, ich wollte gerade sagen, damit negierst du auch jeden Darkroom auf der Welt.
Nee, es geht schon ums Essen. Also ich, es gibt einfach Bereiche in meinem Leben, wo ich mein Überraschungswunschlevel ganz weit nach unten gezogen habe.
Und da ist Essen, da ziehst du die Linie, ne?
Absolut. Ja. Kriegt man da irgendwas oder bestellt man da auch nach Menü?
Ich glaube, man bestellt Menü, man kann so Vorlieben angeben.
Ja. Weil ich esse ja auch total viel einfach nicht.
Naja, man kann Vorlieben.
Also wenn ich da auch nur, wenn mir einer ein Rucola-Blatt dahin legt.
Also ich glaube, es gibt, also auf jeden Fall gibt es natürlich Fleisch- und vegetarische Optionen, wahrscheinlich auch vegan mittlerweile. Das habe ich mich aber auch mal gefragt, weil ich kann ja zum Beispiel keine Zwiebeln ertragen und dann, ich müsste denen dann voll sagen, bitte für mich.
Man muss ja auch Allergien angeben können. Also,
naja.
Aber ich würde trotzdem das mit dir auch mal machen.
Ja.
Wir können das gerne mal machen und darüber eine Spezialsendung.
Ich weiß noch, auf der Popcom, Gott hab sie selig, erinnert sich kaum jemand noch dran, das war eine Messe für Popmusik, die damals erst in Köln, ich glaube, am Ende war die sogar in Berlin, oder?
Also sie war auf jeden Fall auch mal in Berlin.
Naja, ich glaube, die letzten paar Male war sie in Berlin, aber angefangen hat sie in Köln, erst klein im Gürzenich, dann in der Messe und zu Viva-Zeiten war die riesengroß, weil auch der Viva-Erfinder Dieter Gorni auch Popcom-Erfinder war und dann war ich auf der Popcom und dann haben so alle Plattenfirmen immer Stände gehabt und versucht irgendwie möglichst spektakulär zu wirken und ich glaube es war die BMG, das muss dann so 95 oder so gewesen sein, 95, 96, war glaube ich die BMG, die hatten einen Stand im Dunkeln.
Ja.
Da musste man in so einen Container rein, durch eine Lichtschleuse sozusagen und dann durch so einen dicken Vorhang und dann war man im Dunkeln und da waren dann ein paar Kellner, es waren alles, ich weiß nicht, ist blind der richtige Begriff? Ich glaube schon.
Also wenn sie nichts gesehen haben, ja.
Naja, ich weiß nicht, ob es blind oder sehbehindert ist. Da bin ich gerade unsicher. Aber
na, sehbehindert ist ja auch nicht immer blind.
Na, wahrscheinlich.
Wir sind ja auch sehbehindert.
Na. Also, es war, da haben alles nur blinde Menschen drin gearbeitet, die da gekellnert haben und ein paar von denen waren auch einfach so Guides, wenn man irgendwie gepanikt hat oder so. Dann waren die sofort da und konnten dich rausführen und haben dich beruhigt und es war eine extrem interessante Erfahrung. Es war auch so, dass man am Anfang über so einen kleinen Parcours musste, wo so ein kleiner Brunnen geplätschert hat und irgendwie so ein Stück Kiesweg war und so, dass man so ein bisschen die Sinne schärft. Und am Ende dieses Pavillons war eine Bar. Und an der Bar haben sie sich, und da waren ja nur Plattenfirmen und Musikindustrieleute, und an der Bar habe ich den halben Tag verbracht. Popcom, muss man ehrlicherweise gestehen, war auch wie eigentlich alle Messen auf der Welt, wie alle Fachmessen auf der Welt, nur ein weiterer Grund, sich zusammen zu betrinken. Und da habe ich einen halben Tag in der Dunkelheit an dieser Bar verbracht und Leute kennengelernt, die ich vielleicht mein Leben lang nicht kennengelernt hätte. Aber dadurch, dass man irgendwie darauf angewiesen war, zu kommunizieren, um irgendwie sich auch im Raum alleine zurechtzufinden, hat man da sehr viele, sehr interessante und lustige Gespräche geführt.
Ich habe mich gerade kurz mal zu dieser blinden Sache.
Ja.
Man soll nicht Blinde sagen.
Ja.
Der Blinde oder allgemein Blinde.
Okay.
Weil das zu verallgemeinernd ist.
Verstehe.
Besser ist es von Blindheit, Beeinträchtigung des Sehens oder Beeinträchtigung des Sehens zu sprechen. Ja. Aber man kann es quasi, wenn man es im direkten Vergleich sagt, der Sehende oder der Blinde, dann ist es okay.
Okay.
Also das steht hier auf so einer Seite, Anderes Sehen e.V.,
ja.
Falls da jemand sich noch ein bisschen informieren will.
Sehr gut. Das war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung da.
Ja.
Also, aber war ja auch, beim Essen ist es vielleicht nochmal anders, aber dieses, ich finde sowieso, das ist
Dunkelheit
nicht,
ist ja auch aufregend. Ja. Also Dunkelheit kann ja auch total aufregend sein. Ich meine, nicht ohne Grund ist es ja auch in so auf Kirmessen immer so dunkle Sachen irgendwie immer total voll, weil das ist irgendwie, man ist irgendwie in einem Raum, wo man eines Sinnes total ermächtigt wird.
Ja.
Und man sich dann so auf die anderen konzentrieren muss und dann ist es irgendwie aufregend und so. Aber ich bin wahrscheinlich zu misstrauisch, um das beim Essen okay zu finden. Ja. Würde es aber trotzdem mit dir mal machen. Also, weil ich finde es ja immer lustig und ich finde ja auch in so einer Situation kann ich ja zum Beispiel auch einfach, wenn ich merke, ich fühle mich dann unwohl, einfach aufhören zu essen.
Ja.
Also ich muss das ja dann nicht essen.
Aber es wundert mich eh, weil eigentlich dieses Konzept dieses Dunkelrestaurants, warum es ausgerechnet Restaurant sein muss, weil so wie es da war, weil das halt eine Bar im Dunkeln war, geht ja auch und ist ja eigentlich viel lustiger, weil bei Drinks machst du ja auch nur halb so viele Sorgen.
Klar, aber da möchte ich gerne, dass jeder einfach intensiv überprüft wird, mit dem ich da im Dunkeln in eine Bar mit Alkohol gehe.
Ja, das war wahrscheinlich auch wieder recht. Das stimmt natürlich.
Das ist halt leider einfach so eine, also ich als Frau würde das nicht machen, weil ich keine enthemmten Männer um mich im Dunkeln haben will.
Hm. Ja, stimmt. Ich nehme es wieder zurück, scheiß Idee.
Ist es apropos, nicht, aber weißt du, was cool wäre, wenn man sowas mit Freunden mieten könnte?
Weil, apropos Scheißidee.
Ja, apropos.
So eine gab es auch Mitte der 90er in einem bei 20th Century Fox, ich glaube es war Fox 2000, was dann als neues Indie-Studio von Fox gegründet wurde. Da kam jemand rein und hat gesagt, ich habe hier ein Buch, ich habe eine Idee, was haltet ihr davon? In L.A. bricht ein Vulkan aus.
Lass es uns mal so sagen. Die Idee ist noch nicht scheiße.
Das stimmt.
Aber die Umsetzung, da ist man dann doch mal.
Die Idee ist gut, doch die an ihr Beteiligten noch nicht bereit.
Überhaupt niemand war bereit dafür. wir besprechen es natürlich im direkten Zusammenhang mit dem vor zwei Folgen besprochenen Dante's Peak.
Ja.
Die beiden Filme kamen in einem Jahr raus und haben das gleiche Thema behandelt. Aber jetzt, wo ich beide gesehen habe, vor allen Dingen so kurz nacheinander, wow.
Wer Dante's Peak sagt, muss auch Volcano sagen.
Ja, diese Regel möchte ich heute aufheben, offiziell. Und IMDb sagt auch komplett zu Recht, dass Dante's Peak der realistischere Film ist. Ja.
Es ist also die Geschichte von Volcano ist in mitten in L.A. im MacArthur Park bricht ein Vulkan aus, weil es irgendwie unterirdische Lavaströme gibt, die da nicht mehr.
Ich glaube gar nicht im MacArthur Park. Der ist doch ausgebrochen da, wo diese Elefanten in diesem Teer waren.
Ach so, stimmt.
Ist ja nicht der MacArthur Park.
Im Tar Pit.
Ja, aber ich glaube, es war irgendwie da am MacArthur Park.
Naja, genau. Da haben sie zuerst.
Ach ja, nee, der MacArthur Park war der, wo sie am Anfang waren.
Genau.
Wo auch dann am Ende der Obdachlose am Baum gelegen hat.
Genau. Mhm. Also die Geschichte ist, dieser Vulkan bricht aus und der Chef des Katastrophenschutzes, in dem Fall gespielt von Tommy Lee Jones, muss aus seinem Urlaub kommen, um die Stadt zu retten und trifft aber auf eine Geologin, gespielt von Anne Hesch, die ihm hilft, sich zu überlegen, wie man diesen Lavaströmen, die dann da ausbrechen und die ganze Stadt unter sich begraben, wie man denen Herr werden kann. Das ist im Grunde genommen die Story von Volcano.
Im ersten Moment fand ich es interessanter als Dante's Peak, weil ich dachte, cool, dass es quasi mitten in L.A. passiert, finde ich spannender als in so einem kleinen Dorf am Berg.
Ja.
Also einfach so diese Prämisse, wir mögen ja beide Katastrophenfilme, dass es quasi in einer bekannten Stadt passiert, fand ich irgendwie interessanter einfach zu sehen. Was ich da noch nicht wusste, ist das, was ich dann zu sehen bekomme. Jemand mit Play-Doh und einer Stop-Motion-Kamera versucht hat hinzukriegen. aber der Film fängt erstmal super klassisch an. Es gibt Vorzeichen, es gibt Leute, die andere höher gestellte Leute bitten, es ernst zu nehmen. Diese Leute nehmen es nicht ernst, bis es dann zu spät ist. Ganz klassisch und dann werden die ersten Leute wieder zurückgerufen.
Genau, also es gibt diese klassischen Katastrophenfilm-Insignien, dass man auch so mehrere Schauplätze parallel gezeigt bekommt, wo wir wissen, wir werden an jeden von denen zurückkehren. Wir sehen U-Bahn-Gräber, die sich auch mit einer Demo gegen, die spielt auch gar keine Rolle mehr, fällt mir gerade auf, ne? Diese U-Bahn-Gegner und so. Also man sieht irgendwie so U-Bahn-Bauer, die da irgendwie so einen Karfaffel haben. Man sieht Tommy Lee Jones, man sieht auch seine Familie, seine Ex-Frau, von der sich gerade frisch getrennt hat, die Tochter, die so struggelt zwischen ihren Eltern, die sich getrennt haben.
Wir haben eine Ärztin,
ja, stimmt.
Die auch vergessen wird hinten
raus. Die auch nach hinten raus vergessen wird.
Wir haben echt, also das kann man ja mal ganz kurz abhaken. Es gibt eine Ärztin, ich habe leider vergessen, wie sie heißt, die mit einem Typen zusammen ist, der so ein bisschen auch so ein Bösewicht ist, der so ein großes Haus gebaut hat, so ein Bürogebäude, wo er oben drin mit ihr leben will. Und er ist auch quasi
ein super Snob.
Ja, so ein super Snob, der sich auch irgendwie dafür einsetzt, dass irgendwelche kleinen Häuser weggemacht werden, damit da irgendwie die U-Bahn durch kann oder so. Also so ein super Snob und diese Beziehung, die sind am Anfang im Film total happy zusammen und so. Aber man merkt immer schon, dass er eigentlich will, dass sie nicht mehr als Emergency Room Ärztin arbeitet. Sie will aber den Menschen helfen und man merkt da schon so, dass sie so unterschiedliche Wertvorstellungen haben.
Ja.
Und da gibt's im Film nochmal einmal eine Szene, wo die nochmal sehr stark rauskommt und wo irgendwie uns das Gefühl vermittelt wird, dass wir uns dafür interessieren sollen, weil sie dann auch so ganz dramatisch guckt, so, wer ist er eigentlich wirklich?
Ja, weil
und dann werden die einfach vergessen.
Er stapft dann auch so weg und sagt, ja, mach doch deinen Scheiß alleine und wir wissen alle, in jedem anderen Katastrophenfilm des ganzen Universums ist er jetzt derjenige, der irgendwie noch aus so einer snobistischen Haltung heraus dann in ein Hochhaus geht, das irgendwie jetzt untergeht oder irgendwie mit dem Auto durch die Lava fährt, weil er sagt, mein Auto hält das aus.
Oder spätestens, dass wir in der Endszene sozusagen die beiden stehen sehen und sie sich dann so von ihm trennt und sagt irgendwie so und dann wird er so stehen gelassen. Also das ist irgendeine Closure für beiden Menschen gibt.
Naja, eigentlich muss er gekillt werden. Eigentlich muss seine Arroganz ihn töten.
Ich fand, dass sie quasi in der letzten Szene ihm quasi sagt, du kannst dich zur Hölle scheren, ich habe deine Eltern noch nie gemocht oder so, dass das wäre für mich so eine gefühlte Closure irgendwie gewesen. Ja. Aber die beiden haben bis zur Mitte des Films eine Rolle gespielt und ab da an sind sie einfach nie wieder aufgetaucht.
Ja,
unsere Vermutung ist, dass irgendwer, dass sie dann den Film bei der Premiere geguckt haben und irgendwer sich umgekehrt von der Crew gesagt hat, sag mal, haben wir vergessen, diese Szene reinzuschneiden, wo die beiden noch mal, und dann so der Cutter so.
Ich habe eher das Gefühl, dass es so eine, da gab es Test-Screenings, ist ja auch so ein klassisches Hollywood-Ding und dann hat man irgendwie gemerkt, dass diese Beziehung nicht funktioniert. Oder?
Aber du hättest sie so problemlos rausschneiden können.
Naja, irgendwas hat da nicht funktioniert und dann haben sie so drum wild hin und her geeditet, dass am Ende irgendwie gar nichts mehr, also es ist super seltsam.
Ja, also es werden einfach so ein paar Nebenschauplätze aufgemacht und hauptsächlich folgen wir aber Tommy Lee Jones, der für mich immer schon 2000 Jahre alt ist. Und irgendwie erst irgendwie auch Enhash die Geologin nicht ernst nimmt, weil die, es gibt nämlich am Anfang, es fängt an so ganz rasch mit so einem Beben.
Ja.
Und irgendwie der See im MacArthur Park ist irgendwie 3 Grad wärmer als am Tag davor. Und das ist schon erstmal irgendwie komisch.
Ja.
Und da sagt er aber noch, naja, die Sonne scheint ja. Und sie so sagt, aber so und so viel Liter würden nicht einfach so, da muss was anderes los sein. Ja. Und dann haben wir so diese typischen Sachen, dass so kleine Dinge passieren. Also so ein U-Bahn-Mitarbeiter wird irgendwie von so einer Schwefelwolke verbrannt und stirbt daran.
Ja.
Und hier und da gibt's dann so kleine Hitze und Explosionen und die Statue von dem Elefanten in diesem einen See versinkt und der See blubbert und so. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann irgendwie noch keiner so richtig sieht und ernst nimmt.
Mhm.
Und was ich interessant fand, ist, dass was der Film ganz anders macht als Dante's Peak, ist, dass er, finde ich, versucht mit Musik und versucht ist hier ein ganz großes Wort, mit Musik und Kamera und so einer Art, wie die Dinge auftauchen, die Lava oder diese ganze unterirdische Situation zu vermenschlichen wie in Backdraft.
Ja, also du meinst, den Vulkan zu einem Gegner zu machen.
Genau.
Ja.
Weil es irgendwie, wir sehen, wie er sich anschleicht und
ja.
Es ist irgendwie, und das habe ich fand übrigens bei Backdraft ist es extrem gelungen.
Absolut. Ja.
Dass ich wirklich das Feuer, dass ich so eine Emotion diesem Feuer gegenüber habe. Aber das ist ihnen hier gar nicht gelungen.
Man muss wirklich, also das kann man schon echt vorweg, oder wir sind ja auch schon mittendrin, aber Volcano ist wirklich, also viele Leute fanden den ja damals gut und den kann man allen nur empfehlen, den heute nochmal zu gucken. Weil es ist wirklich, selbst für damalige Maßstäbe, ein extremer B-Movie. Es ist wirklich Trash.
Aber im Gegensatz zu auch schon anderen Trash, den wir gesehen haben, würde ich trotzdem empfehlen, den zu gucken, weil es Ich war unterhalten. Also ich
finde,
es war was los.
Ja, es gab so ein, zwei gute Momente, finde ich. Aber ich finde im Großen und Ganzen ist er. Ich weiß auch, ich konnte mich daran erinnern, dass ich damals geguckt habe und irgendwie so unbefriedigt danach war, weil ich es irgendwie, weil für mich irgendwas nicht gestimmt hat. Und heute kann ich das viel besser bewerten, was nicht gestimmt hat, weil der ein hundsmiserables Pacing hat, weil der so viele Sachen aufmacht, die. Also weil er sich an ganz viele Hollywood-Regeln nicht hält und weil er auch dieses, und weil man ihm anmerkt, dass er ein bisschen mehr sein will, als er ist, also man merkt schon, dass so die Ambition war, ist schon, geht schon sehr Richtung Bruckheimer, man versucht so diese Bruckheimer-Formel anzuwenden, wie so Heldenfiguren erzählt werden, wie so eine Katastrophe erzählt wird, wie so ein Verhalten von Behörden erzählt wird, aber kann es nicht so richtig, und man merkt es immer wieder, dass der Film ganz oft an seine Grenzen stößt. Es gibt im Grunde genommen auch nur so 3-4 Schauplätze, an die wir immer wieder zurückkehren, und durch das mehrmalige Hin- und Herwechseln soll uns so eine gewisse Weite suggeriert werden, aber die haut gar nicht, wir finden im Grunde genommen in L.A. auf einer oder zwei Straßen statt, ansonsten sehen wir nichts von außen, sind auch immer so sehr geschlossene Sets, man sieht auch, dass das viel Soundstage ist und viel Studio und so, wenn dann da so ein Feuerwehrtruck umfällt, das ist auf so einer leeren Straße, das ist so ein richtig typischer Studio-Lot-Look irgendwie. Und sowas gibt es da ganz oft in dem Film. Und ich finde, es gibt ein, zwei gut ausgedachte Momente. Es gibt dann, es gibt so eine Idee, diese Lava zu bekämpfen, indem man so einen Kessel errichtet, so eine Sackgasse, wo dann alle zusammen anpacken und so eine Sackgasse aufbauen, wo die Lava nicht weiterkommt. Dann will man die so abkühlen mit Wasser und so. Das ist tatsächlich so die spannendste Sequenz im Film, finde ich. Die funktioniert sehr gut, weil das so ein Plan ist, den man auch nachvollziehen kann. Und weil das Ding an diesem Film ist ja, und da haben wir gestern mehrfach gelacht, als wir ihn geguckt haben, es gibt so viel nicht nachvollziehbare Dinge, die sich aus so einfachen Sachen wie Schulbildung erklären ließen. Also jeder von uns weiß, was Lava ist, jeder von uns weiß, dass die heiß ist, weiß, dass das heißes Gestein ist sozusagen, jeder von uns weiß, was ein Vulkan ist, aber in diesem Film erklären sich das alle Leute gegenseitig andauernd.
Dem Chef des Katastrophenamtes in Los Angeles. Und Los Angeles ist ja dafür bekannt, also diese ganze Ecke da auf dem San Andreas Graben, also dass da einfach viel los ist, tektonisch, unterirdisch, da sind öfter Erdbeben und da sind einfach Dinge am Machen. Und der schon, also so wird es uns ja auch suggeriert, dass das schon sein ganzes Leben sein Job ist. Und trotzdem erklärt ihm N-Hash, was ein Vulkan ist. Er weiß nicht, was Magma ist. Es ist, als das erste Mal Lava zu sehen ist, fragen alle, was ist das? Bis sie sagt, das ist Lava. Und also, das ist Lava. Wo ich denke, Leute, Lava ist recht gut zu erkennen. Und auch von anderen Dingen zu unterscheiden. Also ich würde jetzt Lava erkennen. Also würde ich einfach mal vermuten, dass ich es erkenne. Und diese ganze Idee, dass die Leute, also natürlich wissen wir, dass es uns erklärt wird. Also natürlich weiß ich, dass es mir als Zuschauer erklärt wird. Aber dann erklär's doch der Presse oder so. Und nicht dem Leiter des Katastrophenschutzes in Los Angeles auf dem San Andreas Graben. Was ist ein Erdbeben? Also das ist echt, also das ist wirklich.
Das wäre jetzt eigentlich, wäre schon fast der Moment für deine Catchphrase.
Nee, noch nicht.
Nein, noch nicht.
Ich will auch, das kann auch.
Das muss ja auch gesetzt sein, sorry. Absolut. Ich wollte da gar nicht reinpushen.
Ja.
Aber solche Sachen passieren da andauernd. Und es ist auch, zum Beispiel ist auch die Lava in diesem Film eine extrem bizarr funktionierende Alles-Können-Lava.
Mhm.
Also sie kann langsam voranschreiten, sie kann manchmal auch mit 100 km/h fließen.
Manchmal kann man auf 10 Meter nicht an sie ran, weil man sonst schmilzt. Na. Manchmal kann man im Prinzip
daneben stehen,
ohne dass auch irgendwie ein Schweißtropfen auf der Stirn erscheint.
Sie kann Menschen komplett auflösen, die aber auch halb aufgelöst noch weiterleben.
Sie kann, sie kann Treibsand sein.
Genau. Also diese Lava ist äußerst flexibel in diesem Film.
Man nennt sowas ja auch, also da ich habe auch mal ein paar Kurse Geologie besucht, deswegen kenne ich mich da ganz gut aus. Das ist Mufula. Multifunktionslava. Ja. Und es ist einfach so ein Begriff aus der Tektonik.
Ja, die taucht auch nicht oft auf, die kommt aus dem ganz tiefen Erdkern.
Ja, Mufula, da musst du ganz genau aufpassen, die ist auch schwer zu erkennen, weil ein Teil ihrer Mufu ist, dass sie sich als normale Lava sehr gut tarnt.
Mufu. Ja, also diese Mufula, die ist ein großer Threat. Es gibt zum Beispiel diesen, es ist ja auch, was an dem Film auch so verwirrend ist, was der Film ganz schlecht macht, ist Orte erzählen. Man sucht immer die Orientierung, man weiß immer nie genau, wo bin ich gerade. Es gibt ja auch diese Typen, die eben eine U-Bahn-Schacht sind, wo dann die Lava kommt, während über ihnen aber eigentlich auch die Lava, die aber eigentlich alles zerfrisst, über ihnen auf der Straße wütet. Also es ist nicht so ganz klar, wo sind die Grenzen dieser Mufula und wo nicht. In dieser U-Bahn-Situation kommt zum Beispiel dazu eine große Gruppe von U-Bahn-Typen, die aber eher alle so Hemden, nicht so richtige Bauarbeiter sind, die versuchen, U-Bahn, die sozusagen stehen geblieben ist, die Leute zu retten und mit so einem Handwagen. Und der Chef dieser Truppe, der will dann unbedingt auch noch den U-Bahn-Führer retten. Geht dann bis ganz vorne in den Wagen, während die anderen, weil die Lava kommen, die anderen alle schon abhauen, und er trägt dann diesen U-Bahn-Führer aus diesem Wagen raus, während links und rechts von ihm die Fenster vor Hitze bersten.
Und die Decke der U-Bahn so runterschmilzt.
Ja, genau, da kommt auch schon Lava von der Decke, also es ist sowieso.
Und er läuft extrem langsam. Ja. Extrem langsam.
Sehr, sehr langsam.
Es gibt überhaupt keinen Grund für ihn so langsam zu laufen, außer sterben zu wollen.
oder das einfach alles ein bisschen, man will sich ja auch für die Kinder daran erinnern.
Und er sagt dabei irgendein Gebet auf.
Ja, genau.
Und läuft sehr, sehr langsam. Wirklich, Leute, er läuft so langsam.
Ja, weil seine Schuhe auch schmelzen.
Ja, aber, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn meine Schuhe schmelzen, werde ich eher schneller als
das
langsamer.
Zieht natürlich an dir.
Ja, hat er auch sehr gut gespielt, wie die Schmelzsohle ihn zieht. Und ja, am Ende stößt er auf unser aller Erzfeind Mufula.
Mufula, und dann sagen die dann spring, 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 und dann, er kann sich nicht entscheiden, während aber die Lava in einem relativ zügigen Tempo weiter, also seinen Sprung noch unrealistischer macht, und er weiß nicht, soll ich es wagen, soll ich es nicht wagen. Und dann wagt er es, bleibt aber auf Hälfte der Lava sozusagen hängen, also in der Lava, wirft dann noch den Typen, das schafft er plötzlich, den dann 2 Meter weit zu werfen, damit er in Sicherheit ist und aus der Lava ist, und selber versinkt er dann in der Lava super schnell.
Er versinkt einfach ganz schnell in der Lava.
Genau, also uns soll quasi suggeriert werden, dass die Lava ihn auffrisst.
Genau, so von unten wegfrisst.
Genau.
Und wenn wir ihn aber sehen, wenn er quasi bis zur Brust schon versunken ist, spricht er noch
mit
uns.
Ja, da ruft er noch und hält noch die Arme hoch und winkt und so.
Weil was viele nicht wissen ist, man muss eigentlich ist der Körper ab der Brust abwärts komplett überflüssig.
Das ist Makulatur. Da ist ja, solange Herz und Hirn noch da sind.
Absolut. Also wenn ihr euch jetzt da, don't try this at home, ne? Weil da muss natürlich auch desinfiziert werden und so.
Naja.
Aber im Prinzip, was auch eine Sache ist, die der Film sehr gerne macht, ist eine Hand nochmal zeigen.
Ja. Das stimmt.
Diese Szene gibt es 3-mal in verschiedenen Situationen, dass man quasi entweder in einem Lavastrom oder in einer Explosion noch so eine Hand nochmal sieht, wie sie so versucht von einem Menschen, der jetzt gerade gestorben ist oder so.
Es wird auch so seltsam immer wieder gezeigt, wie einfach so einzelne Menschen gerettet werden. Das ist immer so komisch. Da versuchen die, glaube ich, uns bonden zu lassen, aber immer so random einzelne. Es gibt ja dann
auch Leute, die wir nicht kennen, zu denen wir keine Verbindung aufgebaut
haben.
Es gibt, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich interessiert es nicht. Ich habe nur eine Emotion, wenn Menschen sterben, die ich sehr gut kenne.
Nee, es gibt ja zum Beispiel diese Szene, wo Anne Hesch und Tommy Lee Jones sind auf irgendeiner Straße, auf irgendeiner angeblichen Straße in L.A. und dann sehen sie die Lava kommen, dann kippen sie alle zusammen so einen Bus um den Lavastrom so ein bisschen lenken zu können. Und in der Hoffnung, dass sie damit den Lavastrom ein bisschen lenken können, und dann gehen alle weg, weil die Lava kommt, und dann sieht Tommy Lee Jones, dass ein Typ übersehen wurde, der irgendwie an der Wand lehnt oder so, und dann rennt er schnell hin und sagt, er ist nicht bei Bewusstsein, wo der Typ aber dann so hustet und so.
Ja.
Was schon super weird war. Also, wir müssen ihn retten, und dann Hesch ist bei ihm, und dann nehmen sie den Typen irgendwie und versuchen ihn wegzuschleifen, werden aber dann, weil ein brennender Strommast umfällt, also eingeschlossen, und die Lava kommt auf sie zu und sie überlegen, was sie machen sollen, und dann lässt die Feuerwehr ihre Leiter über diese Zone, in der Tommy Lee Jones mit der Frau und dem Typen steht, lässt ihre Leiter dahin schwingen, also im runtergefahrenen Zustand, und dann heben sie diesen Typen, der nicht bei Bewusstsein ist, auf die Leiter und die Leiter wird nach oben weggezogen und sie hängen sich dann noch dran. Dann sagt sofort der Feuerwehrchief, sie sind zu schwer, das schafft die Leiter nicht. Wo man schon mal sagen kann, Props an die Feuerwehrleiter, ja, die kein Menschengewicht aushält.
Das ist echt auch, diese Szene dachte ich auch, klar, nee, so müssen ja Feuerwehrleitern funktionieren. Wenn eine Frau, die so 40 Kilo wiegt und zwei Männer oben drauf sind, dann hält die das nicht aus.
Genau. Und dann oben auf der Leiter liegt der Feuerwehrschlauch, der hat dann auch Feuer gefangen und das Feuer frisst sich langsam hoch in den Schritt des Typen, den sie auf die Leiter gelegt haben. Und dann schwenken sie die Leiter über, also mittlerweile ist unten auch schon die ganze Lava angekommen, dann schwenken sie die Leiter langsam rüber außerhalb der Zone von der Lava und dann am letzten Moment bricht das Leiterstück sogar ab, an dem sie hängen.
Und dann landen sie aber wirklich entspannt weit weg von der Lava. Ja. Also ich dachte, okay, also ihr hättet seit 10 Minuten springen können.
Ja, oder ihr hättet seit 10 Minuten runtergelassen werden können.
Also ist es überhaupt so dieses komische, einerseits werden so ganz einzelne Sachen aufgemacht, wie mit der U-Bahn und so, wo Leute versucht werden, gerettet zu werden in so ganz übertriebenen Maßnahmen. Und was, wo wir aber überhaupt nicht versucht werden, emotional reinzuholen, ist diese ganzen, ist die Lava und aber auch diese komischen Lavabomben, die komplette Wohnhäuser wegballern.
Und die auch immer noch so nachschleien, wie so ein Critter irgendwie.
Ja. Und dann gibt's auch mal eine Szene, da wird irgendwie kurz versucht, dass wir uns um einen Hund sorgen, der in einem Haus sehr aufgeregt bellt und sein Frauchen draußen ist. Und dann sehen wir das so eine Minute, wie er so panisch wird in dem Haus, während die Lava schon in der Küche ist. Und dann bellt der Hund einmal, dreht sich um und rennt einfach aus der Vordertür raus.
Na, aus der Klappe, aus der Hundeklappe.
Ja. Aber aus der Vordertür. Genau. Und dann dachte ich, okay, wollt ihr mich jetzt verarschen? Warum waren wir denn hier gerade jetzt aufgeregt? Er ist halt einfach rausgegangen zur Tür. Ja. Ach so, jetzt gefährlich. Na, ich geh mal raus. Okay, danke, dass wir das dann aber trotzdem sehen dürfen mit diesem Hund, den wir vorher auch nicht gesehen haben. Also das ist echt dieser Film. Und dann gibt's halt einen Lava-Ausbruch, so einen richtigen, da kommt dann auch so ein, also man sieht dann so eine Vulkanbergspitze, die dann quasi sich bildet. Ja. Und die Lava ist halt Wasser, was sie nachträglich rot gefärbt haben. Weil, wie wir alle wissen, bewegt sich und sieht Lava ein bisschen anders aus als Wasser. Ja. Und das ist aber einfach Wasser. Ja. Und dann gischt die so ineinander und man sieht, dass das einfach irgendwie so Wellen im Ozean sind, die irgendwie aneinander schlagen. Und die haben sie dann nachträglich rot gemacht und haben gesagt, hier bitte eure Lava.
Es ist wirklich, in den kritischen Situationen ist dieser Film so low inszeniert, das ist echt der Wahnsinn. Es ist wirklich ein B-Movie. Oder es ist, eigentlich tut man sogar B-Movies Unrecht damit. Also es ist Big Budget, aber No Talent sozusagen. Es ist krass daneben inszeniert. Es gibt noch eine Stelle, die gerade aus heutiger Sicht eine besondere Brisanz hat. Wenn man sich nicht, oder wenn man jetzt verwundert ist über diese ganzen rassistischen Strukturen oder den ganzen strukturellen Rassismus, der jetzt so offengelegt wird, ist ja nicht vom Himmel gefallen, den gab es schon immer und es gibt in diesem Film eine so rassistische Story, die sogar unfreiwilligerweise vieles von dem, was wir heute diskutieren, vorwegnimmt. Aber natürlich so in Amerika immer zugegen war und immer irgendwie auch ein Thema war. Nämlich eine Geschichte zwischen einem Polizisten und einem Schwarzen. Ein Schwarzer kommt zu dem Polizisten und sagt, da hinten brennt unser ganzer Wohnblock ab, auf der ganzen Straße, da wohnen Leute, ihr müsst da die Feuerwehr hinschicken.
Genau, weil wir sind die ganze Zeit in einem Viertel, wo vermeintlich nur Einkaufshäuser und Museen sind und so.
Genau. Und dann sagt er, die Lava kommt jetzt da vorne hin, wir wohnen da alle, unsere Häuser sind alle in Gefahr, ihr müsst uns helfen, er ist super aufgeregt. Dann sagt der Polizist, jetzt beruhigen Sie sich.
Nee, die Lava kommt da nicht hin, sondern es brennt da alles.
Ja, ja, und da ist irgendwie auch noch ein Gaswerk.
Ja, also aber quasi so, dass man was tun könnte. Genau. Weil wenn die Lava da hinkommt, können sie eh nichts tun, aber darum geht's ja. Sie sind die ganze Zeit hier an der Stelle, also da, die Häuser haben halt angefangen zu brennen. Genau. Also sie müssen die Feuerwehr dahin schicken, anstatt hier quasi das Museum zu schützen.
Genau. Und dann sagt er, und da ist auch noch ein Gaswerk und so, das ist alles in Gefahr. Und er ist mega aufgeregt und sagt, Polizist, beruhigen Sie sich. Und er sagt, was soll ich mich denn beruhigen? Da drüben werden gleich Menschen sterben, bitte tun Sie das, schicken Sie die Feuerwehr hin, schicken Sie den Wagen hin und so. Und er sagt, der eine weiße Polizist sagt dann, mir reicht's jetzt und legt ihm Handschellen an.
Verhaftet ihn.
Ja. Und dann sagt sein Kumpel, sein Partner, dann sogar, das machst du jetzt wirklich? Das hältst du jetzt gerade für
also
wichtig?
Also stellt es kurz in Frage, aber dann auch nicht wirklich.
Genau, geht dann auch weg. Also es ist alles, was dieses Handbook of Racist Polizeiverhalten.
Und es wird dann später auf eine Art aufgelöst, die wirklich sehr einen sehr wütend macht.
Ja, sie müssen dann später irgendwann so ein super schweres Ding heben und dann.
Ja, dann gibt's ja diese Montage, wo alle zusammenhalten, die quasi an dieser Kreuzung sind und so gemeinsam irgendwelche Poller aufbauen und so. Und da hilft, da werden ihm die Handschellen dann abgenommen, er darf dann mithelfen.
Nee, er darf dann gehen, also weil er so nervt.
Nee, er hilft ja dann.
Ja, aber erst nimmt der andere Polizist, übrigens auch nicht der Racist-Polizist, sondern sein Partner, nimmt ihm dann die Handschellen ab und sagt, okay, wenn du alles so schlimm findest, dann geh doch.
Ja.
Und sagt zu ihm, dann überlegt der Typ kurz zu gehen und sagt, ja, na komm, geh zurück. Ich helfe euch. Ja. Und dann stellt er sich neben den Racist Police Dude und wir sollen jetzt so merken, dass die bonden, dass sie zusammenhalten.
Dass er doch nicht so schlimm ist, weil er schwarz ist.
Genau.
Ja.
Und dann.
Das ist ja das.
Und dann die High Note, auf der das endet, ist dann, dass sie sich am Schluss irgendwie so männermäßig so die Hand geben.
Nee, dass der Nazi-Polizist dann am Ende quasi zu seinem Chef sagt:
genau.
Fahrt mal dahin in die Wohngegend, da brennt es, dass er quasi, weil der Schwarze plötzlich doch nicht so ein schlimmer Mensch ist, wie wir ja alle denken, hat er jetzt und einen Stein und geholfen hat zu tragen, sagt, erlaubt er ihm jetzt, dass eine Feuerwehr, das offensichtlich hat auch nur dieser eine Polizist darüber eine Verfügbarkeit, wo die Polizei hinfährt und schickt die dahin und dann ist er mega dankbar.
Ja.
Und der andere, der Partner vom Nazi-Polizist sagt dann zu ihm, du bist ein guter Kerl.
Ja, ja.
Und ich hatte so unangenehme Gänsehaut, weil ich dachte, okay, wow.
Also
ich meine,
krass.
Wir sind uns alle darüber im Klaren, was daran furchtbar ist und dass das alles total Bullshit ist.
Ja.
Und aber es ist einfach interessant zu sehen, wie in Filmen oder in der Kultur. Also wie leicht man sich, also wie man quasi, wie schnell Sachen entschuldigt werden.
Es ist manchmal wirklich subtiler, aber hier liegt es wirklich, diese Racist-Storyline ist hier wirklich ein offenes Buch, wäre das mal so sehr.
Und sie wird halt auch vom Film nicht verurteilt, sondern
überhaupt nicht, ne,
er ist halt redeemed, also es wird schon gesagt, es ist nicht ganz okay, so. Dass er ihn verhaftet, das sagt uns der Film schon, aber es ist halt am Ende, ist er halt einfach ein guter Nazi.
Es wird aber auch gesagt, dass es auch nicht okay ist, so aufgeregt mit Polizisten zu sprechen.
Das stimmt.
So, und gerade wenn man schwarz ist, da ist man ja sicher nicht ganz unschuldig.
Eben.
Das erzählt der Film uns natürlich auch.
Dann, was der Film auch zwischendurch mal macht, ist, dass er so slapstickig wird.
Stimmt.
So ohne Not plötzlich wird er so nackte Kanone. Also Enheshs Partnerin, mit der sie zusammen forscht und Wissenschaftlerin ist.
Und die sie gerne mal freundschaftlich wirkt.
Ja, ganz übrigens. Komisch. Sie hat ihr so ganz komisch an den Hals gefasst.
Wo sie ihr so an die Kehle fasst, aber liebevoll.
Ja, ganz liebevoll, ganz süß. Die stirbt, relativ am Anfang schon. Und
man muss dazu sagen, in einem bizarren Erdspaltunfall, der dann Rauch wieder einsaugt.
Den ich so richtig backdraftig auch empfunden habe, weil der Rauch wieder einsaugt. Und sie kriecht danach aus dem Loch, wo sie beide unten drin waren und ruht sich an ihrem Truck aus und hat so ihre Sachen auch auf der Motorhaube des Trucks abgelegt und hinter ihr wird gerade gelootet und dann kommt irgendwie so ein Typ, sieht sie da stehen und greift einfach so die quasi Equipment, was auf den Truck liegt, also ihr Oberteil, eigentlich ihre Jacke und rennt damit weg.
Ah.
Also völlig absurd. Völlig absurd. Oder auch, wir sehen zwei Polizisten, die Kunstwerke aus der Bosch-Ausstellung retten und der eine Polizist erklärt dem anderen dann so, ja, also Bosch hat ja auch viel auf die Seele der Menschen hingewiesen, also wir kriegen so eine witzige Polizisten erklären Kunstwissenschaftssituation und die ja auch immer so, was ja auch immer so, naja.
Was ja vor allem auch deswegen nochmal doppelt peinlich ist, nicht nur, weil der Gag völlig deplatziert ist, dass diese Polizisten, beides so klassische Donut-Cops irgendwie.
Der eine ist plötzlich, aber kennt sich krass aus in Kulturwissenschaften.
Naja, die beide so kunsthistorische Kurse führen. Nicht nur das als super lamer Gag, auch Mitte der 90er schon irgendwie fehlplatziert, sondern auch noch so dieses, sie haben dann extra in dem Museum eine Bosch-Ausstellung stattfinden lassen, weil gerade die Bosch-Gemälde ja auch immer sehr vulkanartig wirken, der Schlund zur Hölle.
Es ist immer die Hölle. Also
genau.
Es ist immer.
Immer so das Tor zur Hölle, das da aufbricht auf der Erde.
Es ist immer nach der Apokalypse.
Genau. Und also das alleine ist ja metaphorisch schon so super flach, da eine Bosch-Ausstellung stattfinden zu lassen.
Mega flach.
Aber auf die Sorge hin der Filmemacher, ja, das, also wenn wir das hier nur, das verstehen die nicht, wir müssen noch darauf hinweisen, was wir hier für eine geniale Idee hatten. Und deswegen die Polizisten nochmal diese Bosch-Ausstellung so kommentieren lassen, es ist so doppelt gemoppelt,
apropos,
stolz auf so eine schlechte Idee.
Apropos darauf hinweisen. Was mich ja am wütendsten gemacht hat in diesem Film ist, dass wir befinden uns ja ein Großteil des Films an einer Stelle, wo es quasi am Anfang ausbricht und losgeht.
Genau.
Und relativ am Anfang, erstmal abgesehen davon, dass die ganze Zeit immer noch Autos in diese Richtung fahren, fährt da so ein Typ, ich glaube, der ist auch Reporter.
Ich glaube auch, ich glaube, wir sehen ihn später auch noch als Fernsehreporter.
Ja, fährt so ein Typ in so einem grauen Trenchcoat mit seinem Auto aus Versehen, ist ja quasi da, wo es passiert, wo die ersten Ausbrüche sind.
Ja.
Und telefoniert gerade mit seiner Redaktion oder auch mit einem Kumpel, also er erzählt die ganze Zeit einer Person.
Ja.
Und erzählt die ganze Zeit, was er sieht, und es wird immer wieder auf ihn geschnitten. Und ich dachte irgendwann, wer hat denn die Erkläruntertitel angemacht? Weil der Typ erklärt die ganze Zeit eins zu eins, was wir sehen.
Ja, also
und ich dachte wirklich, die Filmemacher denken nicht eine Sekunde, dass wir durch pures Sehen verstehen, was da passiert. Also dass quasi die Idee eines Films ist ihnen gänzlich abhanden gekommen.
Absolut.
Dass sie, wenn sie uns was zeigen, ich das dann sehe und verstehe, was da passiert. Sondern sie dachten, lass mal lieber noch so einen Typen in die Mitte setzen, der die ganze Zeit erzählt, gerade kommt eine Lava auf mich zu, da hinten steht eine Frau.
Diese Lava begräbt alles unter sich, diese Lava zündet alle Dinge an. Ja. Alle Dinge, die damit in Berührung kommen, fangen Feuer, was wir gerade sehen die ganze Zeit.
Ja, wirklich, es ist quasi wie...
Jetzt brennt ein Baum!
Es ist einfach wie die Untertitel, die Describing-Untertitelspur, nur dass es ein Typ ist. Und das ist wirklich eine Sache, die... Und der Typ hat quasi nichts, also es ist nicht mal einer der Protagonisten, der hat davor und danach nie wieder was zu tun, der ist nur in der Mitte eine halbe Stunde da und erklärt uns, was gerade passiert.
Jetzt springt dieser Mann mit seinem Kind.
Ja.
Beschreibt einfach wirklich alles, was in dieser Szenerie passiert.
Wo das mal sagt, gut, dass er das nochmal gesagt hat, das habe ich ja gerade nicht gesehen, als ich gesehen habe, wie der Mann mit seinem Kind springt.
In der gleichen Szene übrigens trifft Tommy Lee Jones auf diese Ärztin. Und gibt ihr seine Tochter mit, weil sie sich verbrannt hat am Bein.
Ja, und weil die Ärztin ins Krankenhaus fährt.
Genau, und wo man kurz denkt, okay, zwischen den beiden ist irgendeine spezielle, aber gar nicht mehr.
Nö, das dachte ich auch nicht.
Nö.
Nö. Ich fand nur, dass er der schlechteste Vater der Welt ist.
Ich finde aber auch, dass sie, das hast du auch etwas gesagt, das unnützeste Kind der Welt ist.
Ja, und das sagen wir natürlich wissend, wie unnütz Kinder immer sind. Nein, natürlich nicht. Doch. Aber die wird in dem Film wirklich als so wahnsinnig hilflos und dämlich dargestellt und dass sie quasi durch pures in allen möglichen Situationen erstarren uns allen das Leben schwer macht.
Klassische Damsel in Distress.
Ja, aber so ganz ärgerlich. Egal, aber es ist, wir müssen leider zum Ende kommen, Nils.
Am Schluss wird dann der Vulkan ins Wasser geleitet durch mehrere Sprengungen, wo Tommy Lee Jones dann noch seine Tochter retten
aber
muss.
Aber auch die letzten 10 Minuten sind so, scheiße, Film ist zu Ende, mach mal schnell hier irgendwie. Und plötzlich ist das alles gelöst und ich habe es überhaupt nicht verstanden.
Und es ist auch so krass, wie dann so, als dann Tommy Lee Jones mit seiner, mit N. Hesh, glaube ich, wieder vereinigt wird, als sie sich dann wiederfinden nach diesen Explosionen und sich in den Arm fallen, wird das gleichzeitig so parallel montiert mit der Lava, die auf das Meer trifft.
Ja.
Aber in so einem super Close-Up, wo das so alles sein könnte.
Ja. Und Lava, die aufs Meer trifft und dann so in Wellen nach oben schlägt, ist ja auch oft, also ist ja wie wenn so ein Zug in den Tunnel fährt oder wenn, also ist so eine komische Sex-Metapher. Und parallel sehen wir, wie er und seine Tochter aus so einem Trümmerhaufen steigen. Also ich fand das alles extrem problematisch.
Also man muss wirklich sagen, das ist echt kein guter Film.
Überhaupt nicht, aber ich hatte trotzdem Spaß, ihn zu gucken.
Der ist nicht gut gealtert, aber war, glaube ich, jetzt, wo ich ihn gesehen habe, damals schon schlecht, weil ich mich erinnert habe, dass ich damals mich schon kaum darauf konzentrieren
konnte. Auch Dantes
Peak
ist einfach auch viel, viel spannender. Ich meine, der ist ja auch nicht ganz dicht, aber der ist einfach, das ist einfach, man spürt irgendwie viel mehr, dass es hier um was geht, was tatsächlich irgendwann mal eine Wissenschaft zugrunde liegen hatte.
Ja, man hat auch so ein anderes, ich finde, bei Dantes Peak hat man ein anderes Kräfteverhältnis der Figuren zueinander und auch so eine andere, so eine also hier sind, das sind halt Comicfiguren, dieser alte Leder-Tommy Lee Jones mit dieser super jungen, glatten Anne Hesh und so.
Und es sah auch einfach so besser aus. Also so die Special-Effekte und diese Bedrohung, das hat halt einfach alles ganz anders gewirkt.
Ich kann mich noch erinnern.
Weil ich hatte jetzt da das Gefühl, wenn ich aus dieser einen Straße weggehe, wo die Lava langfließt, bin ich safe.
Ich kann mich noch erinnern, dass es damals so Berichte gab zu Volcano, wo sie dann mit den Special-Effects-Typen gesprochen haben, die dann gesagt haben, ja, wir haben uns hier sehr um ein realistisches Bild bemüht, wir haben da sehr viel mit Geologen zusammen gesprochen, was könnte möglich sein, wie würde das sein, wenn ein Vulkan in L.A. ausbricht und so. Und das ist dann der Film, den wir dafür bekommen haben.
Ja, danke. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Genre Vulkanausbruch in L.A. kaputt gemacht habt.
Zum Abschluss, jetzt aber, was ist dein finales Fazit zu Volcano? Wie du mich anguckst.
Ich fand's nicht so gut. Ich bin keine Maschine, du kannst es nicht erzwingen jetzt.
Nee, ich kann es wirklich nicht erzwingen. Nee. Deswegen gehe ich einfach drüber hinweg und sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Wenn ihr uns Kritik zukommen lassen wollt, wenn ihr sagen wollt, ich habe Volcano gemacht, das ist der beste Film aller Zeiten oder ich bin Geologe geworden, nachdem ich ihn gesehen habe.
Dann ich will, dass mir ab jetzt jeder Film parallel erklärt wird.
Dann schreibt uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse.
vimav@poolartists.de.
Und wenn ihr uns öffentlich shamen oder noch lieber loben wollt, dann könnt ihr das natürlich auf Twitter machen unter unserem vimav-Handle @vimavwarweg.
Weil Vimav schon weg war.
Und da freuen wir uns auf jeden Fall mit euch irgendwie in die Diskussion zu treten oder uns anzuhören, was ihr von dem Film haltet.
Absolut.
Liebe Leute,
freuen wir uns sehr.
Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, was ist so ein typischer Geologengruß? Stein, gut Stein.
Rock on.
Rock on, absolut. Leute, rock on, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Vimav?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Vimav?
Wiedersehen macht Freude.